1,90 pro Tag. Internationale Zusammenarbeit, neu denken. In unserem Podcast diskutieren ETH-Alumni Entwicklungsziele und aktuelle Herausforderungen in der internationalen Zusammenarbeit. Wir fragen nach, wie sie sich für das Ende von extremer Armut, die Gleichstellung der Geschlechter oder nachhaltigen Konsum engagieren. Ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur 16. Folge von 1,90 pro Tag. Heute begrüße ich Carol Nordmann. Nach dem Abschluss des Ethnologiestudiums in Bern 2013 hat Carol Nordmann gleich darauf den Krautcontainer mitbegründet, bevor sie dann 2016 an der ETH den Master of Advanced Studies in Entwicklung und Zusammenarbeit begann. Der Projekteinsatz hat Carol für 9 Monate nach Peru geführt, in den Urwald zu Kakaobauern. Seit 2019 arbeitet sie bei Bioswiss und ist zuständig dafür, dass auf Bioswiss-Betrieben außerhalb der Schweiz die Arbeits- und Sozialrichtlinien eingehalten werden. Wir fragen, was Grossverteiler wie Coop oder Migros von Startups wie dem Krautcontainer lernen können. Wir reden darüber, was gemacht werden kann, damit der Preisdruck auf Produzentinnen und Produzenten nicht alle Bemühungen um faire Arbeitsbedingungen verunmöglicht. Und wir fragen, ob dank der Arbeits- und Sozialrichtlinien von Bioswiss die Arbeiterinnen und Arbeiter im Ausland bald besser gestellt sind als Bäuerinnen oder landwirtschaftliche Angestellte in der Schweiz. Carol, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Danke für die Einladung, Fritz.
Seit deiner Studienzeit dreht sich dein Engagement und dein Interesse um Ernährung und die Produktion von Lebensmitteln. Woher kommt diese Leidenschaft?
Essen ist für mich sehr wichtig. Ein Aspekt, der mich sehr geprägt hat, ist sicher, dass ich während dem Studium in der Gastronomie gearbeitet habe. Ich habe 7 Jahre in einem eigentlich Gourmet-Restaurant gearbeitet und dort auch insgeheim noch etwas ethnologische Forschung betrieben.
Hast du 1-2 Erkenntnisse, die dir geblieben sind?
Ich habe eine für mich persönlich sehr wichtige Erkenntnis aus dieser Zeit. Ich war nämlich mehrmals in Lateinamerika für längere Zeit während dem Studium und habe dort in sehr einfachen Verhältnissen gelebt. Und im restlichen Jahr habe ich nahe an der Zürcher Bahnhofstrasse Banker und Stadträte und so weiter bedient und dort natürlich sehr viel gehört. Eine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, ist, dass die Menschen überall und in jedem Kontext dieselben Bedürfnisse haben, sich vieles um soziale Dynamiken, um Anerkennung, um Aufgehobensein dreht. Das war für mich schon ein wichtiger Augenöffner, so unterschiedliche soziale Realitäten zu sehen mit schlussendlich ganz, ganz ähnlichen Themen.
Die menschlichen Grundkonstanten. Du hast später den Krautcontainer mitbegründet. Bei dem ging es nicht um ausgewählte Gourmet-Spezialitäten, sondern um eine neue Beziehung zwischen den kleinbäuerlichen Produzentinnen und den Konsumenten. Und im NADEL-Projekteinsatz, da hast du in Peru gearbeitet für Choba Choba. Das ist ein Start-up, bei dem die Kakaoproduzentinnen und Produzenten an der Schokoladefirma in der Schweiz beteiligt sind. Fasziniert es dich, neue Dinge aufzubauen?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, das zieht sich durch meine Biografie durch. Es interessiert mich aber nicht unbedingt einfach Neues, sondern ich bin interessiert daran, auch Bestehendes zu verbessern, weiter und neu zu denken. Auch bei Krautcontainer und Choba Choba ist das so, beide Unternehmungen sind aus anderen Organisationen heraus entstanden, die sich den Fairtrade-Gedanken auf die Fahne geschrieben haben. Und die Gründungsmitglieder beider Startups haben dort die Limitationen vom Fairtrade-System kennengelernt und wollten dieses neu denken.
Also welche Grenze von Fairtrade wolltet ihr mit dem Krautcontainer überwinden?
Der Fairtrade-Gedanke ist ein Aspekt, den wir überarbeiten wollten. Es gab aber Handelslogiken, Thema Standardisierung und was das an Ausschluss, Ineffizienzen und Ausgrenzung mit sich bringt, wenn man immer standardisiert produzieren muss. Wir haben mit Kleinbauern in Südindien zu arbeiten begonnen, die sehr, sehr diversifiziert in Agroforstsystemen ihre Produkte herstellen. Und alles, was in den Export ging, das waren 2-3 Produkte. Es gab überhaupt keine Anreize für die Bauern, diese Diversifizierung beizubehalten oder sogar noch auszuweiten. Sie haben dies getan, weil sie viele dieser Produkte auch lokal vermarktet oder selbst verwendet haben. Wir waren aber der Meinung, dass wir auch als Handelspartner oder als Abnehmer international diese Zeichen setzen sollten und eben auch die große Produktpalette viel breiter abnehmen sollten.
Und damit auch eine diverse Produktion und ökologische Vielfalt unterstützen.
Genau, genau.
Kundinnen und Kunden wird alles angeboten, was diese Bauern in Indien produzieren.
Wir haben die Produzenten in Südindien gefragt, welche Produkte sie für uns herstellen, verarbeiten und verpacken können. Es gab ein Standardpackli mit, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht 12 verschiedenen Produkten, das wir so übers Crowdfunding verkauft haben. Und das hat extrem gut funktioniert. Aber nach irgendwie der dritten Wiederholung war völlig klar, so kann es nicht weitergehen. Das war wirklich einfach mal so der Startschuss, um so zu schauen, kommt es an bei den Konsumenten? Kann die Crowd einen Container füllen? Daher kommt auch der Name. Es war auf ganz unterschiedlichen Ebenen war das ein Versuch, ja, der sich bewährt hat und den wir dann weiterentwickelt haben. Die Bestellmöglichkeiten, die sind sehr viel individueller geworden. Also das heißt, es gibt jetzt nicht mehr einfach fertige Packli, aber es ist nach wie vor so, dass eigentlich ein Bestellrhythmus definiert, dass es gibt eine Zeitspanne, in der bestellt werden kann, und dann senden wir die Sammelbestellung an die Produzenten, und die Leute, also die Konsumenten und Konsumentinnen, müssen sich etwas gedulden, bis die Produkte dann effektiv bei ihnen eintreffen. Aber der Grundgedanke von, wir wollen diversifizierte Landwirtschaft fördern, wir wollen möglichst hohe Transparenz schaffen, das bezieht sich auf Preis, auf Herkunft, auf Anbaumethoden, auf Herausforderungen in der Lieferkette. Diese Grundgedanken, die haben wir stets beibehalten.
Was können Großverteiler von einem solchen Startup lernen?
Grundsätzlich ist es sicher so, dass Startups in der Lage sind, sehr agil und out of the box Ideen zu testen. Wenn sie sich bewähren, denke ich, dienen sie primär als Inspirationsquelle für Großverteiler oder größere Unternehmungen. Sie können ihren Status quo in Frage stellen, ja, und schlussendlich sich weiterentwickeln. Bezogen auf Crowdcontainer sind sicher die Aspekte, dass wir Produzenten und Produzentinnen mit Kunden und Kundinnen näher bringen, dass wir dort eine Brücke bauen, ist ein wichtiger Aspekt. Und dann die ganze Transparenzfrage, aber auch, wie sind wir als Firma, als Organisation aufgestellt? Wir sind seit nicht allzu langem ein Purpose-Unternehmen, also die Grundidee des Verantwortungseigentums, wo es darum geht, dass aktive Mitarbeitende den Hauptanteil der Organisation besitzen sollten. Wenn ein Mitarbeiter geht, übergibt er seinen Anteil an die Nachfolgerin, den Nachfolger, um so eigentlich wirklich so den Grundzweck der Unternehmung im Unternehmen zu behalten und nicht von externen Geldgebern abhängig und dadurch auch getrieben zu werden. Das ist eine strukturelle Geschichte, wo ich denke, auch größere Unternehmungen sich etwas abkupfern können.
Du bist ja bei Bioswiss heute, mhm, und da ist auch eine ganz andere Aufgabe, ist verantwortlich für die Einführung von Kontrollen der Arbeits- und Sozialrichtlinien in allen Betrieben, die nicht in der Schweiz sind. Kannst du uns zuerst kurz sagen, etwas über die internationale Dimension von Bioswiss? Wie viele Betriebe produzieren im Ausland nach Bioswiss-Richtlinien? Wo sind die und was bauen sie an?
Also wir haben international knapp 3000 Betriebe, wobei einige Kleinbauerngruppen und Kooperativen sind. Also wenn man die einzelnen Produzenten und Produzentinnen zählen würde, wären es einige tausend mehr. In rund 70 Ländern in Europa, in Amerika, Nord- und Südamerika, in Asien und in Afrika. Und der Großteil der Betriebe ist in Europa, also über 80%. Und dort wiederum ein Schwerpunkt im südlichen Europa, vor allem Spanien und Italien. Die Betriebe bauen ganz unterschiedliche Produkte an, von Obst, Gemüse, Getreide zu Ölsaaten. In anderen Weltregionen sind es exotische Produkte wie exotische Früchte, Kaffee, Kakao, Zucker etc.
Was hat jetzt Bioswiss veranlasst, die Kontrolle der Arbeitsbedingungen zu intensivieren?
In den vorangegangenen Jahren hat es immer wieder Problemfälle gegeben, insbesondere im südlichen Europa, wo Bioswiss realisiert hat, dass die bestehenden Kontrollmechanismen zu wenig stark sind. Der Bioteil von all diesen Betrieben wird durch geschulte Kontrolleure überall auf der Welt geprüft. Und der Sozialteil war ausgelagert auf andere Organisationen. Wir haben entschieden, dass wir diese Kontrollen mit unseren Kontrolleuren zusammen eins zu eins selber umsetzen.
War Bioswiss auch von den Geschichten betroffen, die man immer wieder über Spanien liest, über schlechte Arbeitsbedingungen, Unterbringung, der Entlöhnung?
Genau, meistens geht es um Almeria und um Huelva, obwohl in ganz Spanien landwirtschaftliche Produktion existiert, aber das ist sicher ein Schwerpunkt und das waren konkret auch verschiedene Fälle, die in diesen Regionen in der Öffentlichkeit waren oder an uns herangetragen wurden.
Habt ihr auf solche Berichte reagiert oder auch eigene quasi Forschung gemacht oder Analysen, wo die Probleme wirklich liegen, um ein besseres Verständnis zu haben?
Das tun wir jetzt, das taten wir damals nicht. Für mich waren die ersten vielleicht 2 Jahre bei Bioswiss sehr viel Forschungsarbeit. Einerseits vor Ort Austausch mit Produzenten, mit Arbeitern und Arbeiterinnen, mit Gewerkschaften, mit Forschungsinstitutionen, aber dann natürlich auch Desk Research, um zu verstehen, welches Wissen besteht überhaupt. Und etwas, was ich dort realisiert habe, ist, dass nicht nur die Medienberichterstattung eine gewisse Einseitigkeit hat, sondern eben auch die Forschung. Es werden die Missstände untersucht. Im Austausch mit aber verschiedenen Gewerkschaften habe ich realisiert, dass diese sehr bekannten und typischen Bilder aus Almeria einen relativ kleinen Anteil der Landarbeiter und Landarbeiterinnen betrifft. Und insofern hat sich für mich dieses Bild dann auch etwas relativiert. Ich habe aber gleichzeitig eben auch realisiert, dass wir zu wenig wissen, dass nicht nur Bioswiss zu wenig weiß, sondern dass der ganze Sektor zu wenig weiß darüber.
Wenn man jetzt ein Forschungsprojekt definieren könnte, wo müssen wir mehr wissen?
Ein Thema, das ich als Ansprechperson für soziale Verantwortung höre, von allen Seiten, Preis und Lohn. Und wenn ich mit den Arbeitenden spreche, sei dies im südlichen Europa, aber auch in der Schweiz, kommen andere Themen zuerst. Es geht um Wertschätzung, es geht um Aufstiegschancen, es geht um etwas schwieriger quantifizierbare Aspekte, die aber essentiell wichtig sind. Ich möchte die Löhne auf keine Art und Weise irgendwie schmälern oder als unwichtig einstufen, ganz und gar nicht. Ich glaube, es ist einfach zu eindimensional. Es muss gemeinsam gedacht werden.
Du hast gesagt, dass Bioswiss auf die gleiche Professionalität kommen möchte wie die Kontrolle von biologischen Standards. Heißt es auch, dass Biokontrolleure, Agronomen künftig Sozialstandards beurteilen werden?
Genau. Der Biokontrolleur, eine sehr wichtige Person für den Betrieb. Es gibt soziale Themen, die sehr klar kontrollierbar sind, wenn es um Lohnabrechnungen oder Verträge geht oder so. Aber dann gibt es natürlich auch sehr viele wichtige Themen, die man zwischen den Zeilen liest, die man spürt im Gespräch mit den Mitarbeitenden. Und es kam uns falsch vor, diese zwei Themen so isoliert voneinander zu denken und schlussendlich auch zu überprüfen. Das andere hat mehr Prozessgründe. Wenn wir den Betrieben aufbürden würden, nochmals mit einer anderen Instanz zusammenzuarbeiten, das würde das Ganze aufwendig und zu teuer machen. Also ein gewisser Pragmatismus war da auch notwendig.
Ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Mhm. Was darf bei dir nie im Kühlschrank fehlen?
Viel Gemüse und Naturjoghurt.
Hast du einen grünen Daumen?
Er ist nicht ganz so grün, wie ich ihn gerne hätte. Balkonkräuter kann ich bewirtschaften.
Wenn du selber einen Landwirtschaftsbetrieb führen würdest, was würdest du anbauen?
Ich kann dir kein Produkt nennen, aber ich hätte ganz sicher einen sehr vielfältigen Betrieb mit vielen verschiedenen Produkten.
Ja. Und wo würdest du das vermarkten?
Über Crowdcontainer.
Vermisst du manchmal die Zeit in Peru, als du mit den Kakaoproduzentinnen und Produzenten gelebt und gearbeitet hast?
Nein, ich vermisse die Zeit nicht. Ich denke mit sehr, sehr guten Erinnerungen daran zurück.
Kommen wir auf die Frage des Preisdrucks zurück. Die Preise, die bezahlt werden von den Abnehmern, wie weit lassen die überhaupt einen Spielraum zu, Löhne und Arbeitsbedingungen fair zu gestalten?
Das ist eine Frage, die sich nicht pauschal beantworten lässt. Auf jeden Fall hat der Preisdruck einen Einfluss auf die Löhne und auf die Arbeitsbedingungen. Preisdruck für Betriebe, Betriebsleitende wird, wenn es geht, halt irgendwie weitergegeben. Also das heißt, es ist dann passiert auf dem Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter, aber auch auf dem Rücken der Natur, der Umwelt. Stichwort Wassernutzung, Stichwort Nährstoffe im Boden. Der Umkehrschluss, der funktioniert natürlich nicht. Höhere Preise führen nicht automatisch zu besseren Arbeitsbedingungen. Das muss einhergehen mit Befähigung, mit Sensibilisierung, mit anderen Tätigkeiten als irgendwie einfach Kontrolle. Das ist der erste Schritt, damit wir die Qualität garantieren können, wie sie in unserem Standard steht. Aber es braucht viel mehr.
Bei dieser ganzen Preisfrage zeigt einer mit dem Finger auf den anderen, die Grossverteiler sagen, die Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen nicht mehr. Und die sagen, man bezahlt mehr für Bioprodukte, das wird aber verwendet, um andere Produkte quer zu subventionieren, was dann auch wieder umstritten ist. Mhm. Siehst du einen Ausweg?
Ich habe die konkrete Umsetzung noch nicht im Kopf. Ein Akteur, den du nicht genannt hast, ist die Politik. Es braucht Regeln. Viele Dinge im Ernährungssystem sind entweder nicht geregelt oder sie führen zu Fehlanreizen. Es ist ganz klar, dass es nicht den Akteur gibt, der schuld ist an allem, dass hätten wir manchmal gerne, aber so ist es einfach nicht. Ich denke, so eine Grundsatzgeschichte ist der Wert der Lebensmittel. Und zwar nicht nur der ökonomische Wert, sondern wie wichtig und wie kostbar sind Lebensmittel. Wir geben rund 6% von unserem Haushaltsbudget für Lebensmittel aus. Das ist historisch tief und meiner Meinung nach erklärt es auch, weshalb wir so verschwenderisch und eben wenig wertschätzend wir mit Lebensmitteln umgehen. Das beantwortet natürlich die Frage nicht. Schlussendlich hat es dann natürlich mit Werten zu tun. Mir persönlich ist gutes Essen enorm wichtig. Gut produziert, gute Qualität, guter Geschmack, weil ich nehme es ja zu mir. Also es gibt eigentlich nichts Wichtigeres neben vielleicht noch dem Wasser und der Luft. Ich lebe von den Lebensmitteln. Mir ist es unerklärlich, weshalb der Stellenwert der Lebensmittel in unserer und vielen Gesellschaften so niedrig ist.
Wir haben über soziale Verantwortung und Arbeitsbedingungen in ausländischen Betrieben gesprochen. Solche Probleme gibt es auch in der Schweiz. Die Stellung der Frau in der Landwirtschaft ist nicht gut gesichert. Sie arbeitet oft sehr viel ohne Lohn und oft auch ohne Sozialleistung. Bei Krankheit, Mutterschaft oder Scheidung oder Pensionierung steht sie mit leeren Händen da. Gleiches gilt für landwirtschaftliche Arbeitskräfte. Die Landwirtschaft ist nicht dem Arbeitsrecht unterstellt. Geht es irgendwann, wenn eure Initiative im Ausland funktioniert, den Mitarbeitenden im Ausland besser als denen in der Schweiz?
Es gibt verschiedene Punkte, die man anschauen muss. Also das eine ist, dass dieses ganze Projekt natürlich auch verbandsintern zu einer Debatte geführt hat. Es ist ja super, wenn wir das international machen, aber was ist bei uns? Die Frage, die steht im Raum, ist bislang unbeantwortet. Das hat die Sensibilität dafür sicher erhöht. Also, dass alle sehr viel arbeiten und dass niemand gut verdient, ist klar. Also das teilen sozusagen alle Akteure, aber man muss es dann sicher auch spezifisch anschauen. Jetzt gerade im europäischen Süden mit sehr, sehr vielen Migranten, die aus aus Afrika, primär Nordafrika, die teilweise illegal ins Land kommen, und dann ist die Landwirtschaft einfach der einzige und erste Schritt sozusagen ins Berufsleben. Viele von diesen Menschen sind verschuldet oder zu Hause in ihren Dörfern wird erwartet, dass sie möglichst bald Geld nach Hause schicken. Also es sind wirklich sehr, sehr schwierige Lebenssituationen, in denen sie stecken. Und ich denke, das gibt, also die Konzentration solcher Biografien ist natürlich in Ländern wie Italien oder Spanien einfach ausgeprägter als in der Schweiz. Aber es gibt auch bei uns viele Saisonniers, die große Herausforderungen haben, die teilweise nicht korrekt angestellt sind, die nicht die richtige medizinische Versorgung erhalten, wenn sie sie brauchen. Also das Thema ist auch ein Schweizer Thema.
Wie ist das Verhältnis sonst zwischen Bio-Suisse-Produzierenden in der Schweiz und im Ausland?
Sie haben keine Beziehung zueinander. Es gibt importkritische Stimmen, es gibt sehr wohlgesinnte Stimmen, die sehen, weshalb es die internationale Produktion braucht, aus solidarischen Gründen, aber auch, weil das Sortiment stark erweitert werden kann und den Schweizer Produzenten und Produzentinnen zugute kommt. Wenn es einen Mango-Joghurt gibt, dann ist Schweizer Milch drin und brasilianische Mango. Und das ist absatzfördernd für die Schweizer Produzenten und Produzentinnen. Aber ich denke, der Punkt, was haben sie für eine Beziehung zueinander, ist ein wichtiger Punkt. Es gibt sie nicht und potenziell könnte es diese Beziehung geben. Und dann ein anderes Thema ist, dass ich natürlich häufig höre, ja, das billige Ausland und der Preisdruck wegen den italienischen Gemüseproduzenten zum Beispiel. Aber wenn ich in Italien bin, dann höre ich genau dasselbe über Spanien oder über Marokko und wohin man geht, mit wem man spricht. Es gibt immer die böse, billige Konkurrenz. Und ich denke, dort könnte auch eine Solidarisierung zwischen den Produzenten passieren, insbesondere diejenigen, die ähnliche Produkte produzieren oder ähnliche Herausforderungen haben, damit letztendlich eben die Bauernschaft zusammenhält und dort auch mehr Stimme und Gewicht erhält, wenn es wirklich darum geht, Preise festzusetzen oder Mechanismen zu gestalten. So. Im Moment empfinde ich schon fest ein Gegeneinander und nicht ein Miteinander.
Ja. Deine Arbeit bei Bio-Suisse kursiert ja vor allem auf Länder in Europa. Wie hat es deine Sicht auf die mehr quasi klassische Entwicklungszusammenarbeit verändert?
Ich habe vor dem Nadelöhr Ethnologie studiert und habe diese Einteilung in die verschiedenen Regionen der Welt schon immer kritisch beäugt. Ein Aspekt, der mir bewusster geworden ist mit der Arbeit im südlichen Europa, ist diese Verflochtenheit, die passiert mit der Migration, aber auch mit überstaatlichen Regulierungen und wie das alles zusammenhängt. Also ich denke, mit jeder Erfahrung, am meisten habe ich mich in Lateinamerika bewegt. Ich habe dort so viele Erfahrungen gemacht, die mir immer wieder gezeigt haben, wir können so viel lernen aus dieser Kultur, aus diesem Kontext, was Solidarität, was Herangehensweise an, wie geht man an die Dinge heran, was sieht man, wie positiv oder negativ kritisch ist man, wenn man etwas bewertet. Das sind ganz, ganz eigentlich tiefgreifende Erfahrungen, die mir einfach immer wieder gezeigt haben, es ist nicht so, dass wir die Lösung haben und dass wir wissen, was ein gutes Leben ausmacht und es in die Welt hinaustragen müssen. So, ich bin selbstverständlich dafür, dass Grundbedürfnisse für alle Menschen gedeckt werden, aber vielleicht müssen wir auch nochmals darüber sprechen, was sind sie denn und sind es die richtigen, die wir so stark im Blick haben und denen wir so enorm viel Gewicht geben.
Ich wollte noch zum Schluss einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, Bio-Suisse. Wo siehst du die Organisation in Bezug auf internationale Zusammenarbeit in 10 Jahren?
Ich bin aktuell sehr intensiv in den Strategieprozess von Bio-Suisse eingebunden. Wir werfen dort einen Blick sogar bis ins 2040 und stellen uns ganz grundsätzliche Fragen zu, wo geht der Konsum hin, wo geht die Verarbeitung und der Handel hin, wo geht die landwirtschaftliche Produktion und die Rolle des Bauernhofes hin. Aber wenn ich deine Frage jetzt höre, muss ich sagen, wir beschäftigen uns im Moment sehr stark mit der Schweiz. Also ich kann dir diese Frage nicht so gut beantworten.
Wenn du dir das wünschen könntest.
Mein erster persönlicher Wunsch für Bioswiss ist Fokus. Wir haben unheimlich viele und verschiedene Ansprüche, die an uns herangetragen werden. Und es ist eine dauernde Zerreißprobe. Mhm. Und insofern ist mir am wichtigsten, dass Bioswiss ganz genau weiß, was tun wir und was lassen wir bleiben. Und dann bezogen auf jetzt das Internationale, weil ich habe ein internationales Herz, würde ich das Weiterverfolgen dieser Idee, wie können Bioproduzenten über Landesgrenzen hinweg zusammenarbeiten, Synergien nutzen, sich austauschen, Allianzen schmieden. Diese Frage würde ich enorm gerne weiterverfolgen. Und da geht es natürlich um Handelsbeziehungen und Preise, aber es geht auch um die Herausforderungen, die wir aufgrund der Klimaveränderungen und eigentlich der ganzen natürlichen Umwelt, die sich verändert haben, auch da haben sich Produzenten und Produzentinnen aus vielen verschiedenen Weltregionen vieles zu sagen. Das ist etwas, das wir bei Crowcontainer leben und erleben. Das wäre auch sehr spannend für Bioswiss.
Vielen Dank, dann sind wir gespannt, was in der neuen Strategie zu lesen ist. Vielen Dank für dieses Gespräch, Carol.
Danke dir, Fritz.
Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Carol Nordmann. Die studierte Ethnologin ist bei Bioswiss verantwortlich für die Einhaltung der Arbeits- und Sozialrichtlinien in den Landwirtschaftsbetrieben, die außerhalb der Schweiz für das Bio-Label produzieren. Links zu meinem Gast, zu biologischer Produktion und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal.